Sag mal, Luise, hast du irgendeine Lieblingsheuristik?
Wenn es so um Verzerreffekte geht, dann glaube ich, dass wir manchmal die Repräsentanz einer Person nicht so ganz schätzen können. Also wenn ich jetzt eine Person kennenlerne, die sagt, ah, ich finde Geschichte cool, dann würde ich wahrscheinlich eher denken, dass sie vielleicht Geschichte studiert und Psychologie, anstatt nur Psychologie. Dabei sind das Fächer, die man ganz oft nicht zusammen hat. Und ich glaube, das heißt sowas wie Repräsentativitätsbias oder Heuristik.
Ja, ganz genau. Und irgendwann im Podcast hatten wir, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen.
Ich gab sogar das Beispiel.
Ganz am Anfang. Aber heute, Luise, lernen wir eine neue Heuristik kennen. Die wurde nämlich erst vor 2 Jahren entdeckt.
Jetzt bin ich gespannt.
Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
Und damit herzlich willkommen zurück bei Positiv korreliert. Wir sind in der 7. Folge in der 5. Staffel. Hallo Luise.
Hallo Kai.
Ich habe gerade gesagt, eine neue Heuristik wurde entdeckt, aber als ich es gesagt habe, ist mir aufgefallen, ich glaube, so spricht man gar nicht über psychologische Phänomene, als wäre es etwas, was irgendwie vergraben ist und man müsste dann das irgendwie so aufschaufeln und auf einmal hätte man eine neue Heuristik, die man so noch nicht gekannt hat. Ja, aber interessanterweise, das Paper, worüber wir heute sprechen, wurde tatsächlich in Nature publiziert, was wirklich etwas ist, was für PsychologInnen zumindest sehr selten passiert, weil es eben so eine Heuristik und viele über Heuristiken, über die wir in der Vergangenheit schon mal gesprochen haben, betreffen halt alle Menschen, lassen sich auf super viele Situationen anwenden und so weiter. Und das Interessante ist, dass ich glaube, die allermeisten Heuristiken hat man sich haben Leute halt irgendwie so in den 1960ern, 70ern oder so entdeckt. Man denkt so an Daniel Kahneman, Tversky und so weiter, die dann auch in einem Paper, ich glaube, das war dann Science, irgendwie über Verfügbarkeitsheuristik, Repräsentativitätsheuristik, Ankereffekte und so weiter, das alles aufgedeckt haben. Und seitdem machen Leute super viel Forschung dazu, aber man hat irgendwie nicht mehr so viele neue Heuristiken entdeckt. Und heute, Luise, geht es, wie gesagt, um eine neue, nämlich darum, naja, wie kann man Sachen verbessern und welche Strategien benutzen Leute, um irgendwie, wenn sie etwas verbessern wollen, um da irgendwie eine optimale Lösung zu finden. Und um dich da mal direkt so ein bisschen reinzubringen, ich gebe dir ein Beispiel.
Theorie.
Du schreibst jetzt irgendwie einen Text. Und du hast jetzt vor dir so einen Text stehen, du hast einen Paragraphen irgendwie, du hast den geschrieben, du bist noch nicht ganz zufrieden. Was kannst du denn generell machen, um irgendwie diesen Paragraphen zu verbessern?
Also wenn es jetzt nur darum geht, was ich mache und nicht irgendwie sowas wie Feedback einholen, könnte ich glaube, ich würde eine Pause machen. Einmal so nicht drüber nachdenken. Dann würde ich vielleicht noch mal kurz in Literatur gucken und dann sowas gucken wie jeden einzelnen Satz durchgehen und sagen, was sagt mir der Satz? Brauche ich den nicht? Kann ich die zusammenfügen? Und dann gucken, ob das Struktur hat. Aber es sind jetzt sehr viele Steps.
Ja, aber ich glaube, ein paar der elementaren Steps, auf die ich zumindest heute mit dir raus will, sind da auf jeden Fall schon dabei. Wenn du jetzt in die Literatur schaust, was könnte etwas sein, was du dort lernst? Das ist jetzt super abstrakt. Ich versuche das irgendwie jetzt gleich konkreter zu machen, aber sagen wir mal, okay, du schaust in die Literatur, du findest etwas, was du davor noch nicht in deinem Paragraphen integriert hattest. Was machst du dann?
Dann würde ich gucken, wo es passt, ob irgendwie Unstimmigkeiten erstmal sind. Und wenn nicht, dann würde ich irgendwie gucken, dass ich einen schmissigen Satz daraus schreibe und dann gucke, wo es reinpasst und den damit reinfügen.
Genau. Worauf ich hinaus will, ist quasi, du addierst quasi irgendetwas dazu, zu deinem Objekt, deiner Situation, deiner Idee, was auch immer. Du verbesserst es, indem du etwas dazu nimmst. Und dann hast du aber auch quasi was anderes vorhin schon gesagt. Und zwar meintest du, okay, du liest dir das vielleicht nochmal durch, schaust, wie kann ich vielleicht Sachen zusammennehmen, wie kann ich irgendwie Sachen kürzer fassen. Also quasi die Subtraktion. Wie kannst du etwas verbessern, indem du Sachen wegnimmst? Ergibt das erstmal Sinn für dich?
Ja, voll. Ich glaube, dass so Texte schreiben eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, weil man, weil es ja immer darum geht, brauche ich noch was mehr oder habe ich schon zu viel?
Ganz genau. Die Autoren von dem Paper haben das formuliert als eine mentale Suche nach möglichen Veränderungen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach an, Es gibt ein Objekt, eine Idee oder Situation, wir wollen diese Sache verbessern und gehen dann quasi eine mentale Suche ein nach möglichen Veränderungen. Jetzt ist natürlich die menschliche Kapazität irgendwie begrenzt und wir können uns super viele Sachen anschauen. Es gibt wahrscheinlich 500.000 verschiedene Möglichkeiten, irgendwie etwas zu verändern. Aber naja, und da kommen dann so ein bisschen eben die Biases rein, eben diese Heuristiken. Ja? Welche Veränderung schauen wir uns denn vielleicht eher an als andere? Und das Hauptargument, was dieses Paper macht, worüber wir heute sprechen, ist, Leute tendieren eher dazu, additive Transformationen zu machen, als subtraktive Transformationen zu machen.
Ja.
Und während ich das jetzt noch ein bisschen genauer erkläre, will ich dich schon mal fragen, Luise, fällt dir irgendein Beispiel ein, vielleicht aus deinem Leben, wo du denkst, boah, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, es ist was, wo ich eher dazu tendiere, zu addieren, als zu subtrahieren. Und ich gebe dir ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Und in der Zwischenzeit spreche ich einmal noch ganz kurz über das Konstrukt kognitive Kapazität. Kognitive Kapazität, im Englischen häufig Mental Load genannt, geht quasi darum, die Idee ist, dass unser Gehirn quasi eine bestimmte Ressource hat, 100%, und wir immer bestimmte Teile unseres Gehirns irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise nutzen können. Das ist so ein bisschen die Metapher, die häufig genutzt wird. Das heißt, Multitasking ist zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel. Wenn ich irgendwie zwei Tasks gleichzeitig mache, naja, dann ist die Idee, dass ich vielleicht die Gesamtressourcen von meinem Gehirn in 50% und 50% einteile, bedeutet quasi, ich kann keinen einen Task irgendwie optimal ausführen, sondern muss das so ein bisschen aufteilen. Ob das wirklich so ist oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Aber quasi die Idee der Metapher ist, dass wenn wir unser Gehirn quasi mit einer bestimmten Sache beschäftigen, dass wir dann vielleicht bei einer anderen Sache nicht mehr so viel Ressourcen haben und deswegen eher zu Heuristiken tendieren. Das ist vielleicht noch ein bisschen Theorie dahinter, die wir jetzt gleich für die Experimente so ein bisschen brauchen. Aber jetzt komme ich zurück zu dir, Luise. Ist dir irgendwas eingefallen, wo du denkst so, boah, ich tendiere da super stark zur Addition, aber nicht Subtraktion?
Vielleicht ist das auch ein sehr abstraktes Beispiel, aber ich wollte weg von so Verbesserungen so im leistungsschulischen, universitären Sinne. Und was ich gedacht habe, ist, dass man das oft bei SportlerInnen, finde ich, sieht, dass man das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt einen Trainingsplan und jetzt irgendwie will ich den vielleicht verändern, dann würde ich eher nochmal eine Sporteinheit drauf addieren, obwohl das ganz oft einfach dazu führt, dass man vielleicht ein Fatigue-Syndrom hat im Endeffekt, dass man so ein eigentlich eine Leistungsreduktion hat dann für eine Zeit, als dass man sagt, oh, gerade geht es mir nicht so gut, ich nehme lieber einen Tag raus an Training, aber weiß dafür, dass ich danach wieder ein Leistungsniveau habe. Und ich glaube, da tendiert man auch vielleicht manchmal sogar unintuitiv zu einer Addition statt zu einer Subtraktion.
Ja, das ist ein wirklich geniales Beispiel, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Weil ich so noch nicht drüber nachgedacht habe, aber jetzt, wo du es sagst, da habe ich so gedacht, so, yes, und ich glaube, das ist der Grund, warum dieses Paper so einen großen Impact hatte, weil es irgendwie, je mehr man drüber nachdenkt, denkt man so, eigentlich jetzt nicht nur ein individuelles Leben, aber unsere gesamte Gesellschaft.
Ja.
Und das geht jetzt stark über das Paper schon hinaus, aber unsere gesamte Gesellschaft ist eigentlich darauf ausgelegt, zu addieren und nicht zu subtrahieren.
Ja.
Okay, aber darüber können wir gleich noch so ein bisschen darüber diskutieren. Die Experimente, die die AutorInnen hier in dem Paper durchgeführt haben, sind natürlich viel konkreter und viel kleiner als sowas, aber es sind 8 Experimente insgesamt, natürlich, weil es wurde in Nature publiziert.
Ja.
Und eine Sache, die ich an dem Paper so liebe, ist, dass es wirklich 8 Experimente in ganz unterschiedlichen Kontexten sind.
Mhm.
Um quasi, was zeigt man damit externe Validität, um zu zeigen, das ist nicht nur spezifisch in einem Kontext, sondern auch auf andere anwendbar und dann natürlich auf noch viel größere, wie zum Beispiel mit dem Beispiel, was du vorhin meintest, mit dem Sport. Die Idee, um das nochmal zu rekapitulieren, ist quasi, okay, Leute erkennen seltener die Vorteile darin, Sachen wegzunehmen, als Sachen zu addieren. Und wie gesagt, 8 Experimente, ich werde jetzt 2 ein bisschen detaillierter vorstellen, dann 2 noch ganz grob und dann können wir mal ein bisschen schauen, was wir vielleicht für unser eigenes Leben daraus mitnehmen. Das erste Experiment geht um Lego. Es gab quasi ein Bauwerk mit Lego, was aber ein bisschen instabil war. du kannst dir das vorstellen, quasi wie so ein Lego-Turm, sag mal so 6x6 Lego-Teile und dann vielleicht so 10 Teile hoch. Du hast so einen Turm und dann hast du auf der obersten Schicht ein Lego-Steinchen und dann quasi noch eine Plattform obendrauf. Und diese Plattform ist aber so ein bisschen wackelig, ja, weil du nur dieses eine Lego-Teilchen hast. Und Leute sollten jetzt irgendwie, die Aufgabe war, das Bauwerk zu stabilisieren.
Mhm.
50% der Leute haben gesagt, hier sind andere Lego-Steine. Du kannst sie benutzen, um das Bauwerk zu stabilisieren. Wenn du möchtest, musst du aber nicht.
Okay.
Aber jeder Baustein kostet 10 Cent. Bedeutet quasi, okay, wenn ich einen Baustein benutze, kostet mich das quasi in dem Sinne. Aber ich komme meinem Ziel, irgendwie diesen Turm zu stabilisieren, komme ich schon näher.
Ja.
Ergibt das erstmal Sinn?
Ja.
Also es ist kein Zwang, Bausteine zu nutzen, aber es ist möglich, aber es kostet. Und die andere Hälfte der Gruppe hat gesagt, jeder Baustein kostet auch für dich 10 Cent. Aber übrigens, wenn du Bausteine wegnimmst, das ist kostenlos.
Ah,
das heißt, diese
okay.
zweite Gruppe hat quasi, wurde jetzt auch nicht dazu gezwungen, irgendwie zu sagen, okay, du musst Bausteine wegnehmen, aber sie wurde quasi daran erinnert, dass es möglich ist, auch Bausteine wegzunehmen. Und diese Erinnerung hilft immens.
Ja.
Das heißt, Leute in dieser zweiten Gruppe haben viel häufiger einfach diesen einen Stein weggenommen,
ja,
um den Turm zu stabilisieren, als einfach die ganzen anderen Steine dazu zu machen, die ja eigentlich teurer waren,
ja,
um so dem, das Bauwerk zu stabilisieren.
Okay, das ist schon mal sehr smart.
Ja. Was hättest du gemacht, Luisa?
Ich glaube, ich wäre genau wie die Experimentalgruppen gewesen, weil ich ja gedacht hätte, okay, die sind jetzt ja hier, die müssen jetzt ja irgendeinen Zweck haben und wahrscheinlich gibt es auch nicht den einen perfekten Output, sondern wahrscheinlich geht es sowohl mit Addition als auch mit Subtraktion. Es ist halt nur, es gibt halt einen Weg, der nur irgendwie vielleicht ein bisschen ressourcenärmer ist.
Richtig. Im Paper gibt es dann auch Bilder von diesem Turm, falls sich das Leute anschauen wollen. Und man sieht es und ich denke auch so, es ist so logisch eigentlich, einfach diesen einen dann wegzunehmen, aber irgendwie, wenn ich das so sehe, ich denke so, ja, ich wäre auch auf jeden Fall einer von den Leuten gewesen, die da einfach versucht hätte, diese letzte Ebene noch aufzufüllen, um
ja,
dann den Turm insgesamt stabiler zu machen. Was ich interessant fand, als Anekdote darum, einer der Autoren von dem Paper hat vor kurzem bei uns einen Vortrag gehalten und so habe ich auch das Paper kennengelernt. Und er hat eine Geschichte erzählt, wie er überhaupt zu diesem Paper und zu dieser Idee gekommen ist. Und zwar ist das tatsächlich beim Lego-Spielen mit seinem Sohn passiert,
ja,
wo sie quasi so eine Brücke hatten aus Lego.
Ja.
Und die eine Seite von der Brücke war kürzer als die andere Seite von der Brücke und war deswegen in der Imbalance. Und er meinte, er als der Vater hatte dann irgendwie nach einem anderen Lego-Stein gesucht, um irgendwie diese kürzere Seite auszugleichen. Und in der Zeit,
ja,
wo er es gesucht hatte, hatte sein Sohn aber einfach bei der anderen Seite schon den anderen Stein einfach weggenommen,
ja,
und es quasi so balanciert. Und er meinte, das war so ein mindblowing Moment für ihn, wo er gemerkt hat, warum eigentlich immer mehr?
Ja.
Genau, okay. Luise, ich erzähle dir noch von dem anderen Experiment. Und zwar, das zweite ist ein Experiment, man könnte sagen, wo es um Symmetrie geht. Das wurde quasi am Computer gemacht. Du hast quasi so ein Netz mit 10 mal 10 Feldern und jedes Feld ist entweder weiß oder grün.
Mhm.
Und die Aufgabe für die Versuchsperson war es eben ein unsymmetrisches Bild, wo quasi die Hälfte irgendwie mit manchen Feldern grün, die andere Hälfte weiß, irgendwie symmetrisch zu machen auf der anderen Seite.
Mhm.
Und natürlich war das Experiment so designt, dass es leichter war, indem man einfach ein paar Felder zu subtrahieren und quasi wieder weiß zu machen, anstatt,
ja,
mehr Felder alle grün zu machen und quasi so auszugleichen. Und die Versuchspersonen wurden auch damit incentiviert, so wenig wie möglich zu klicken. Also weniger Klicks war besser. Und trotzdem ist es den Versuchspersonen schwieriger gefallen, so zu klicken, dass sie quasi die grünen Felder wieder in weiße umtauschen, anstatt andersrum die weißen in grünen umzutauschen.
Ja.
Und da gab es jetzt noch einen Moderator und vorhin habe ich schon ein bisschen über Cognitive Load gesprochen. Cognitive Load in der Psychologie wird häufig dadurch verstärkt, indem man einfach noch einen zweiten Task gleichzeitig machen soll, irgendein Multitasking-Task. Und hier war das irgendwie so ein richtig dummer Task, irgendwie oben ist so ein Strahl mit Zahlen entlang gegangen und man sollte immer die Taste F klicken auf der Tastatur, wenn man eine 5 gesehen hat. Das heißt, die Leute waren damit auch schon ziemlich busy und mussten gleichzeitig irgendwie dieses Feld, diese 10x10 Felder irgendwie symmetrisch machen.
Ja.
Und wenn Leute keine Ressourcen hatten durch diesen zweiten Task, waren die Effekte noch stärker und Leute haben noch stärker zur Addition irgendwie hintendiert.
Ja.
Auf der anderen Seite, wenn sie irgendwie alle Zeit der Welt hatten und alle Ressourcen der Welt, um irgendwie nachzudenken, was ist jetzt der effizienteste Weg für die möglichst wenigen Klicks, dann waren Leute schon in der Lage, natürlich auch die Möglichkeit mit Subtraktion zu erkennen. Ganz genau. Das heißt, Leute sind nicht dumm. aber eine Heuristik bedeutet ja auch nicht, dass wir den Fehler immer machen, sondern nur, dass wir eine Tendenz haben, den Fehler zu machen. Genau, das war das zweite Experiment. Hast du erstmal Gedanken zu den beiden Experimenten?
Ich finde, die sind irgendwie sehr smart gemacht, weil sie so sehr klein, wie du am Anfang schon gesagt hast, das aufbringen oder das zeigen, was so im Großen dann ja auch irgendwie wieder vertreten ist. Und ich glaube, was da wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, ist, dass ja theoretisch jeder Weg erstmal zu einem Ziel führt. Also wahrscheinlich haben die Versuchspersonen am Ende ja alle irgendwie ein Erfolgserlebnis gehabt, beispielsweise diesen Lego-Klotz zu stabilisieren. Aber es geht oft darum, wie wir diesen Weg machen. Und oft haben wir bei diesem Wie eben, anders als vielleicht der Sohn von dem Autor, schon so Dinge so krass drin, dass wir die eben immer machen, weil sie immer funktioniert haben bis jetzt im Leben. Eben genau das, was wir von der Heuristik eben verstehen, dass das vielleicht bei uns schon so ausgeprägt ist, dass wir denken, okay, ich muss eigentlich nur noch dieses Erfolgslevel kommen und wie mache ich dann einfach so, wie ich das so gewohnt bin. Deswegen, das fand ich sehr gut gemacht.
Ja, ganz genau. Wir lernen wahrscheinlich sehr häufig im Leben, dass irgendwie Addition eine sehr gute Strategie ist, was uns in vielen Situationen hilft. Und wenn man aber so Experimente designt, dann schaut man ja sicher das Gegenteil an. Man versucht ja quasi die Nachteile von diesen Heuristiken zu zeigen. Wann ist es denn nicht sinnvoller? Und trotzdem in diesen Situationen benutzen Leute dann eben so eine Heuristik und addieren trotzdem. Ich noch zwei, drei Sätze über zwei, drei andere Experimente. Es lohnt sich wirklich, alle Experimente sich mal durchzulesen, einfach weil es witzig ist und weil die Leute, die AutorInnen sich da sehr viel Gedanken natürlich drüber gemacht haben. Aber es gab auch ein Experiment mit Schreiben zum Beispiel, wo Leute irgendwie einen Text verbessern sollten, der irgendwie sehr viel Redundanz hatte. Und anstatt einfach den Text zu kürzen, haben Leute häufig irgendwie versucht, einfach den Text in sich selbst zu verändern oder sogar noch Sachen hinzuzufügen. Mhm. Insbesondere auch hier wieder, wenn sie hohen Cognitive Load hatten.
Mhm.
Und dann ein Experiment, was ich auch noch sehr witzig fand, weil es in ein bisschen eine andere Richtung geht, ist, da ging es um Zeit. Leute haben so einen überfüllten Reiseplan bekommen. Und anstatt den einfach mal zu kürzen, dass man die Sachen, die man plant für seine Reise, besser zu genießen, haben Leute häufig einfach noch mehr Sachen hinzugefügt. Da dachte ich, faszinierend, könnte auch ich sein.
Ja,
das ist quasi eigentlich schon das Paper. Vielleicht noch ein Satz zu Nature-Papern allgemein, falls manche sich die noch nicht durchgelesen haben. Die Papers sind häufig sehr, sehr kurz und besitzen dann aber irgendwie 16 Studien oder noch mehr, die dann gar nicht alle berichtet werden oder zumindest nicht im Haupttext. Aber es ist quasi sehr robuste Evidenz, die auf sehr, sehr, sehr kurzen Text zusammengefasst wird. Und es beschreibt eben ein sehr allgemeines Phänomen, wie hier die Subtraktion.
Ja.
So, Luise, was lernen wir denn von diesem Paper? Jetzt, wo du noch mehr über dieses Phänomen nachgedacht hast, gibt es doch mehr, wo du sagst, boah, sehe ich jetzt total in meinem Leben und das will ich jetzt vielleicht sogar ändern.
Ich glaube, wie immer in so Heuristiken ist es auch hier so ein Ding von, dass man sich für Aufgaben mehr Zeit nimmt. Das war gerade so ein Gedanke, den ich hatte, im Sinne von, es bedarf einfach kurz mehr Zeit, wirklich ein-, zweimal richtig drüber nachzudenken, wie man eine Aufgabe angeht, weil man dann erst diese Heuristik überkommt, dass man zu einem Additionsverfahren neigt. Das heißt, wenn wir das nächste Mal vor einem Text sitzen, bei Texten kann ich das zum Beispiel relativ gut, ich mag Streichen sehr gerne, aber das mache ich auch nur, weil ich mir den Text dann durchlese, mir dafür Zeit nehme und nicht direkt anfange zu arbeiten, sondern wirklich mir die Zeit nehme, bevor ich die Arbeit wirklich anfange, einmal drüber nachzudenken, was jetzt Sinn ergibt. Und das ist immer so ein bisschen mehr Energieaufwand Und für mich war gerade so ein Outcome so, okay, ich glaube, da soll ich in anderen Lebenslagen, außer jetzt bei Texte schreiben, auf jeden Fall nochmal drauf achten, mir die Zeit zu nehmen, weil es im Endeffekt wahrscheinlich sogar viel sparender ist an Zeit. Aber man muss halt immer Energie reinstecken.
Ich merke, dass ich halt immer Ressourcen brauche, gerade bei Texten, um überhaupt in der Lage zu sein, mich so sehr mit so einem Text dann zu beschäftigen, dass ich überhaupt Sachen subtrahieren kann.
Ja.
Und ich merke, wenn ich gestresst bin oder einfach gar nicht, also nicht im Flow bin sozusagen, dass es so leicht ist, einfach Sachen hinzuzufügen und länger zu machen und länger, anstatt einfach mal zu sagen, brauche ich das überhaupt? Ist das was ich irgendwie zusammenfassen kann und so weiter? Das ist eben ein ressourcenintensiver Prozess für uns, das Kürzen. Ja. Aber dennoch sehr wichtig.
Ja, absolut. Und ich glaube, diese gesellschaftliche Ebene, die du ganz am Anfang auch schon aufgemacht hast mit dem Sportding, ist auch auf jeden Fall eine Sache, dass man das ja viel auch immer so sehr doll mehr bedeutet in Gesellschaften, in der Gesellschaft, in der wir vielleicht auch groß werden und so diesem ganzen universitären, akademischen Ding. Und dass man so in der Schule auch schon, wenn mich jemand gefragt hat, wie viel hast du geschrieben in der Deutscharbeit, und ich habe 6 Seiten gesagt, dann war es ja voll krass. Und diese Seiten, es hat ja nichts darüber ausgesagt, was da drin steht. Und ich glaube, das sind so ganz klassische Beispiele, wo man vielleicht auch so von so einem Optimierungsgedanken wegkommen muss und so sagen muss, okay, optimieren heißt nicht immer hinzufügen.
Ja, also, oder das ist, also ich weiß es nicht. Also der Optimierungsgedanke ist halt einfach nicht optimal in dem Sinne.
Ja, das eh.
Also ich meine, du kannst ja trotzdem Optimierungsgedanke haben, indem du sagst, ja, ich habe 2 Seiten geschrieben, weil ich es von 6 auf 2 Seiten runtergekürzt habe. Und das finde ich eigentlich viel optimaler. Deswegen das Beispiel mit den Deutscharbeiten ist auch sehr, sehr treffend. Ich musste ein bisschen an Marie Kondo denken und so ein bisschen so Movement so Richtung Minimalismus und Aufräumen und brauchst du das überhaupt? Und sobald man darüber anfängt zu denken, ist wirklich so, wir haben mit Lego angefangen und wir haben irgendwie mit so einem Muster angefangen, was Leute auf dem Computer angekreuzt haben. Und jetzt auf einmal, und auch von den AutorInnen wird das eben erwartet, wenn es eben in Nature publiziert wird, super viele Zeitschriften haben darüber publiziert und versuchen jetzt daraus ein größeres Ding zu machen. Und ich glaube, das ist auch eine Challenge so ein bisschen für Forscherinnen und Forscher. Irgendwo habe ich das Zitat gelesen, dann von Leonardo da Vinci, der irgendwie im Zusammenhang mit dem Paper zitiert wurde, der irgendwie gesagt hat, ja, Perfektionismus ist, wenn man irgendwie nichts mehr wegnehmen kann. Also wenn man Sachen so minimiert hat, dass es nichts mehr wegzunehmen gibt.
Ja.
Und das ist dann eigentlich optimal.
Ja.
Fand ich auch spannend.
Was hast du denn so noch, also hast du noch so einen Tipp mit rausgenommen, als du das gelesen hast? Du hast ja auch alle Experimente dir jetzt angeschaut. War noch was über das, was ich jetzt so gesagt habe, hinaus?
Was ich mitgenommen habe, quasi auch so ein bisschen, ich glaube, dass es ein sehr hilfreiches Phänomen für uns alle so ein bisschen im Alltag ist. Was ich für mich mitgenommen habe, ist so ein bisschen, mich selbst daran zu erinnern regelmäßig, dass Subtrahieren auch eine Option ist.
Ja.
Nicht, weil ich es nicht weiß, sondern weil ich einfach merke, okay, ich habe auch eine Tendenz, das einfach nicht zu machen. Und das dachte ich, das ist eigentlich eine faszinierende Implikation von dem Paper.
Ja.
Und dann habe ich im Zusammenhang mit Escalation of Commitment daran gedacht. Escalation of Commitment ist so ein Konstrukt, dass sobald wir sehr viel Zeit, Energie, Geld, Ressourcen in etwas investiert haben, dass wir es dann immer zu Ende bringen wollen, auch wenn es eigentlich viel schlauer ist, es nicht zu Ende zu bringen.
Ja.
Und ich sehe das jetzt manchmal bei mir in Bezug auf Forschung, dass ich, keine Ahnung, ich habe irgendwie 3 oder 4 Experimente durchgeführt für irgendwas und schreibe dann irgendwie das Paper. Und merke meinem Advisor, Jon, dem fällt es viel leichter als mir, dann auch nochmal Experimente einfach rauszunehmen.
Ja.
Weil er sagt, das macht die Studie oder das Paper insgesamt viel besser, weil es viel cleaner ist. Es ist irgendwie einfacher zu lesen, es macht es ein bisschen unkomplizierter. Und ich bin immer so, nee, wir haben jetzt alle Experimente durchgeführt, das muss alles rein. Was also aus Open Science Perspektive natürlich Sinn macht, nur jetzt nicht. Aber so meine ich es gar nicht, sondern eher aus der Idee, ich denke, je mehr, desto besser, um quasi alles zu zeigen, was wir jemals gemacht haben. Aber manchmal ist es wirklich sinnvoller, Sachen wegzunehmen, um so quasi eigentlich eine viel klarere Aussage treffen zu können. Das ist, glaube ich, hauptsächlich das, was ich mitgenommen habe. Ich habe noch so ein paar andere Zeitungsartikel gelesen, wo noch so zwei, drei andere Sachen erwähnt wurden, die ich witzig fand. Aber ich würde erstmal dich zurückfragen, Luisa. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das nehme ich jetzt in mein tagtägliches Leben mit?
Ich muss gerade sehr lachen, weil ich nämlich auch gerade an einem Paper sitze und jetzt habe ich richtig Bock, das zu kürzen. So richtig Lust, mich da gleich dran zu setzen und wirklich alles wegzunehmen, wo ich die ganze Zeit schon gedacht habe, brauche ich das wirklich? Ich glaube, das ist eine ganz, also ich glaube, das ist einfach, was Schreiben angeht, das ist ein super gutes und plakatives Beispiel. Aber ich glaube, vielleicht allgemein so dieses Ding von, auch bei Sport beispielsweise, dass ich mir so ein bisschen mehr so einmal wirklich diese kurze, wie du sagst, Ressource einmal nehme, diese kurze Zeit Energie aufwende, um zu sagen, brauche ich das jetzt wirklich oder ist es vielleicht optimaler, ist es Ressourcen, energieschonender etc., wenn ich jetzt gerade eine Sache nicht mache oder eine Sache weniger mache. Also ich glaube, da wird man ganz, ganz, ganz viel finden, wenn man jetzt über diese Folge nachdenkt.
Ja, sehr cool. Noch zwei Sachen, die ich mir aufgeschrieben hatte, weil ich es woanders gelesen hatte, war eine Person, die gesagt hat, okay, wenn wir irgendwie in einem Meeting sind, Brainstorming oder was auch immer oder irgendwas wird besprochen, es muss einen Hauptverantwortlichen für Subtraktion geben. Und ich dachte, was für eine witzige Idee eigentlich.
Ja.
Eine Person, die einfach alle nochmal daran erinnert, gibt es irgendwie Möglichkeit, noch irgendwas zu subtrahieren, anstatt zu addieren. Und da dachte ich, nicht nur jetzt für diese eine Heuristik, sondern eigentlich für sehr viele Heuristiken auch irgendwie so Confirmation Bias, irgendwie einfach mal eine Person assignen und sagen, du bist heute verantwortlich dafür, darauf zu achten, dass das nicht passiert.
Ja.
Und dann mal alle schön daran zu erinnern, dass wir vielleicht nicht das und das und das und das machen sollten, sondern einfach vielleicht was anderes wegnehmen.
Absolut.
Und dann ein letzter Tipp war, ein Autor tatsächlich auch wieder, der geschrieben hatte, er versucht jetzt einfach Sachen, wo er es geschafft hat, gelungen zu subtrahieren, sich einfach in einem anderen Dokument abzuspeichern oder einfach auch für andere sichtbar zu machen,
um einfach
sich selbst, und das ist dann wieder das, was ich vorhin meinte, es fällt ihm dann leichter, sich selbst daran zu erinnern, dass Subtrahieren häufig eine Option ist und häufig auch gar keine schlechte.
Ja, absolut.
Genau. Du, das war wirklich ein witziges Paper, mit dir drüber zu quatschen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Paper präsentiert, was mir so schwierig gefallen ist, das zu erklären. Dabei ist die darunterliegende Idee wirklich so einfach.
Ja.
Und ich hoffe auch für alle, die heute zugehört haben, dass es was gibt, was ihr vielleicht daraus für euer eigenes Leben mitnehmen können. Danke, Luisa, dass du da warst. Danke an alle anderen fürs Zuhören. Gebt uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns zuhört und empfehlt uns auch super gerne weiter an andere Leute, die vielleicht auch dazu tendieren, immer mehr zu addieren als zu subtrahieren. Ihr findet uns auch auf Instagram, positiv korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Und bis dahin bleibt positiv korreliert und bis bald.
Macht's gut.